Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wollen wir miteinander in die Bibel aufschlagen, die Lesung Psalm 118, 1 bis 16. Psalm 118. Eins bis 16. Und hier fangen wir an. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun die, den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir die Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Wunderbar. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ja, hier wollen wir mal aufhören. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Ach, lieber Heiland, wir wollen dir so herzlich danken. Wir haben vorher gesungen, dich gelobt und gepriesen, wie wunderbar du bist. Auch jetzt im Psalm 118 ermutigst du uns, auf dich zu blicken, auf dich zu schauen. Auch wenn wir gestoßen werden und fallen, bist du bei uns, du hebst uns wieder auf. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir auf dich blicken dürfen, wie du auch, Herr, in dem Klagelied gesagt hast, Klagelied 3, 22 und 23. Auch heute danken wir dir für deine frohmachendes Evangelium. Nein, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist so groß. O Herr, wie wunderbar ist es, dass du es so gut mit uns meinst, dass wir noch Gnadenzeit haben, dass dein Rufen, dein Schall hinaus noch immer gilt. Wie wunderbar ist es, Herr Jesus, zu erfahren, dass du noch Menschen retten möchtest. Und wir wollen dir so herzlich danken, dass nur du die steinernen Herzen weich machen kannst, weich klopfen kannst. Dass nur du, Herr, diese weichen Herzen empfänglich machen kannst für dein Wort, dein Evangelium. Herr, wir wollen dir so herzlich danken. Gedenke doch an unsere Familienangehörigen, an unsere Verwandten, Bekannten, Freunde, Arbeitskollegen. Herr, wir denken auch an die vielen Menschen hier in Deutschland, die wohnen. Du weißt ja auch in Europa. Wir wollen dich bitten, gedenke doch, gedenke, geh jedem nach. Zieh noch und rette noch. Herr, rufe noch, wir bitten dich. Wir bitten dich auch hier, Herr Jesus in Riedlingen, rufe noch Menschen, dass noch viele sich finden lassen, Herr, dass noch viele eingehen in die Tür, die du gesagt hast, ich bin die Tür zum ewigen Leben. Und wir wollen dir herzlich danken, dass deine Barmherzigkeit immer noch neu jeden Morgen ist und noch Geduld hast. Segne auch bitte unseren Bruder nachher und schenk ihm Weisheit, dem Siegfried Schoch, und gib ihm Weisheit, ein Wort auszulegen. Und Herr, hilf auch uns, dass wir es fassen und begreifen. Sprich zu unseren Herzen, dass wir verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Und gib uns die Kraft im Alltag, es anzuwenden. Ja, Herr, überwinde du in uns und gib uns die Kraft, dir nachzufolgen. Denn du hast es ja schon vorbereitet. Wir wollen dafür ganz herzlich Danke sagen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Mit diesen Worten möchte ich euch heute Morgen ganz herzlich begrüßen, auch von der Gemeinde Massenbach. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Ich habe schon viele Kontakte mit den Geschwistern und es ist einfach schön, wenn man sich austauschen kann und wenn man geistliche Gemeinschaft pflegen kann. Und darum geht es nämlich auch heute ein Stück weit jedenfalls in der Predigt um geistliche Gemeinschaft. Das Thema lautet Grüße aus der ersten Christenheit. Der Kolosserbrief ist keine theologische Abhandlung, sondern wie der Name eben auch sagt, es ist ein Brief. Ein Brief an eine Gemeinde. Und was ist das Kennzeichen von einem Brief? Nun, ein Brief hat einen Absender und ein Brief hat einen Empfänger. Der Brief beginnt mit Kolosser 1, 1 bis 2. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, das ist der Absender, das sind die Absender. Paulus steht ja nicht alleine als Absender da, sondern er hat noch einen Mitabsender, den Timotheus. Und jetzt kommen die Empfänger an die Heiligen in Kolossae, die Brüder, die an Jesus glauben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das sind die Empfänger. Und schon ein erster Gruß. Und klar, es geht im Kolosserbrief sicher auch um Theologie. Es geht aber vor allem um Dinge, die der Gemeinde in Kolossae wichtig waren. Die Gemeinde in Kolossae stand in Gefahr, dass Christus allein zu verwässern. Christus und Philosophie, Christus und Engelanbetung, Christus und Beschneidung, Christus und Speisevorschriften und so weiter. Und Paulus sagt, das ist meinetwegen alles nicht schlecht, aber das trägt überhaupt nichts zum Heil bei, weder Philosophie noch Engelanbetung noch Beschneidung noch Speisevorschriften. Trägt nichts zum Heil bei. Und ein Brief hat natürlich auch ein Briefende, ein Briefschluss. Und der Kolosserbrief endet nicht damit, dass Paulus jetzt schreibt mit freundlichen Grüßen oder hochachtungsvoll oder was will er da so drunter schreiben. Nein, es ist keine Floskel, sondern die Grüße des Paulus sind tiefgründiger und haben auch immer die Besonderheiten einer Gemeinde im Blick. Und über den Briefschluss will ich heute Morgen predigen. Ich habe drei Punkte zum Briefschluss und ich lese jeweils die entsprechenden Verse zu den einzelnen Punkten. Der erste Punkt ist, Christen haben Interesse aneinander. Der zweite Punkt ist, Christen kämpfen und beten füreinander. Und der dritte Punkt, Christen grüßen einander. Der erste Punkt ist also, Christen haben Interesse aneinander. Und das sind die Verse 7 bis 9 aus Kapitel 4. Und da heißt es, wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossae kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es zu berichten gibt. Echte Gemeinschaft, Gemeinschaft unter dem Wort, Gemeinschaft im Herrn, ist nur da möglich, wo man auch etwas voneinander weiß. Wenn ich nichts vom anderen weiß, dann sitze ich zwar neben jemand, aber ich weiß ja nichts von ihm. Und das möchte Paulus nicht. Wir haben vorhin das Lied gesungen, gut, dass wir einander haben. Und da hieß es in der ersten Strophe, Sorgen, Freude, Kräfte teilen. Und teilen heißt ja auch mitteilen. Und Paulus möchte ja, dass die Kolosser über seine Situation Bescheid wissen. Vers 7 nochmal, wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten. Die Gemeinde soll wissen, wie geht es denn dem Paulus, was ist gerade für ihn wichtig. Und nur so ist Fürbitte mittragen und auch mitleiden möglich. Wenn wir nichts vom anderen wissen, kann ich auch nicht für ihn beten. Wir beten gerade für eine Frau, die wir, für die Orgellehrerin eines unserer Enkel, die hat eine schwere OP im Herz und dafür haben wir dann, ist gläubig und dafür haben wir dann auch gebetet und konnten es tun, weil wir es wussten, sie hat diese OP und wir können dafür beten. Und wenn wir von einem Missionar nichts wissen, ja, dann können wir auch nicht konkret beten, dann bleibt es nur, wo das sogenannte Aldi-Gebet. Wir beten pauschal für all die Missionare, die sich abmühen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Paulus möchte und will, sondern er will, dass man auch konkret etwas erfährt über seine Situation, dass man konkret mitbeten kann. Und die Erfahrung zeigt, die Gemeinschaft wächst untereinander, wenn man etwas voneinander weiß. Wenn es Mitteilungen gibt, wenn jemand auch mal sagt, ich habe jetzt auch eine schwere OP vor mir oder ich gehe gerade beruflich durch einen schweren Weg, mir droht Arbeitslosigkeit oder so irgendwas, dann kann die Gemeinde ja auch dafür beten. Aber auch wenn ich was Positives erlebt habe, kann ich ja auch der Gemeinde sagen, dass sie sich mitfreut. Ich konnte jemanden zu Jesus führen, der sehr verstockt war und so weiter. Das kann ich nur tun oder das festigt nur die Gemeinschaft, wenn es die anderen auch wissen. Dann wissen die, aha, das ermutigt dann auch, er hat eine gute Erfahrung gemacht, das ermutigt dann auch andere, in ähnlicher Weise zu verfahren. Und das gibt auch Kraft in schweren eigenen Wegführungen. Und der Tychikus ist dem Paulus ein geliebter Bruder, nicht irgendjemand, ein geliebter Bruder. Und das ist auch wieder mehr als eine Floskel, das ist der Ausdruck der tiefen geistlichen Verbundenheit, Gemeinschaft heißt auch, geistlich miteinander verbunden zu sein. Und darüber hinaus nennt ihn Paulus einen treuen Diener, der für die Gemeinden mitsorgt, mitkämpft, mitleidet. Und eben dadurch ist er ein Mitknecht im Herrn. Und der demütige Apostel Paulus ist weit davon entfernt, davon ständig den überlegenen Apostel rauszukehren. Er ist Mitknecht und damit Knecht unter Knechten. Und die Nachricht von seiner Gemeinde hat in der Gemeinde Mitgefühl ausgelöst, die enge Verbindung der Glieder am Leib. Wir sind nämlich gemeinsam Glieder an dem einen Leib Christus. Und die wird hier deutlich, die Gemeinde nimmt Anteil am Schicksal des Paulus. Es ist aber wichtig, das sage ich mal kritisch als einer, der schon viele Jahre gläubig ist und schon manches erlebt hat, dass solche Berichte, seien es jetzt Missionsberichte, seien es Schilderungen vom Leiden anderer Geschwister oder Schilderungen eigener Probleme, wahrhaftig sind. Frei von Schönfärberei. Wenn ich nur schön gefärbte Schilderungen eines Notstandes anbiete, dann kann ich eben auch nicht für das gesamte Ausmaß des Problems beten. Aber auch das umgekehrte Übertreibungen ins Negative, auch diese sind nicht unbedingt hilfreich, wenn sich hinterher herausstellt, dass ein Problem gar nicht so gravierend war, wie es dargestellt wurde. Dann fühlen sich doch manche eher verschaukelt. Also, Wahrhaftigkeit gehört auch dazu bei der Schilderung von Nöten und Problemen, auch bei positiven Erlebnissen, die in der Gemeinde berichtet werden. Auch hier ist Schönfärberei oder Übertreibung fehl am Platz. Und Paulus zeigt sein Interesse an den Gläubigen, indem er ihnen offen von seiner Lebenssituation in der Gefangenschaft erzählt. Ja, das hört sich so leicht an, Gefangenschaft, aber das war sicherlich nicht vergleichbar mit einer heutigen Vollzugsanstalt, sondern das war viel, viel schlimmer. Aber anstatt jetzt nur an sich zu denken, dachte er vielmehr an seine geliebte Gemeinde in Kolossae, nämlich der sendet den Tychikus ja, damit er erfahrt, wie es uns geht und damit er eure Herzen tröste. Das ist ihm wichtig. Es ist schon eigenartig, diese Aufmunterung kommt von jemandem, der im Gefängnis sitzt. Neben dem Tychikus soll auch der Onesimus berichten. Seine Geschichte ist uns ja aus dem Philemonbrief bekannt. Er ist durchgebrannter Sklave seinem Herrn. Und hier nennt ihn Paulus, nachdem er zum Glauben gekommen war, einen treuen und geliebten Bruder. Und er stellt sich damit auf eine Stufe mit ihm, dem durchgebrannten und rechtlosen Sklaven. Wir sehen in diesem ganzen Abschnitt, Paulus ist ein Teamplayer, kein Einzelkämpfer, so wie es auch für Christen sich gehört. Gemeinsam arbeiten wir für Jesus, gemeinsam kämpfen wir für Jesus, für das Evangelium, die beste Nachricht der Welt, damit Menschen gerettet werden. Paulus ist ein großer Apostel, aber er ist jetzt nicht abgehoben als Superstar, sondern er ist Freund und Bruder und Mitknecht sogar für seine Begleiter und unterstützt sie, wo er sie nur kann. Und er hat auch ausdrücklich den Timotheus als Mitabsender angegeben. Nicht, dass jemand glaubt, er ist immer allein, sondern er hat noch einen Mitabsender, den Timotheus, auch wenn hinterher vieles in der Ich-Form geschrieben ist, so zeigt es doch, Paulus war es wichtig, auch andere einzubinden und andere anzuleiten, dass die eben auch, die Sache Jesu muss ja weitergehen und wenn der Apostel mal nicht mehr da ist, wer soll es dann weiterführen? Deshalb war es ihm, glaube ich, wichtig, auch Leute heranzuziehen, die das machen. Und auch der Onesimus hat den Mitauftrag, alles zu berichten und in diesem alles, was berichtet werden soll, sind sicher die persönlichen Erlebnisse auch von ihm dabei. Er hat ja in Rom oder irgendwo sonst, ich weiß nicht wo, den Paulus getroffen und ist durch den Paulus zum Glauben gekommen. Und sicher soll er auch Kolossae, der Gemeinde, berichten, wie war das dann, als du den Paulus getroffen hast. Das hat die Gemeinde bestimmt interessiert und das war wichtig. Also, der Apostel will, dass die Kolosser, die so mitleiden, auch über alles informiert sind. Und gewiss auch zum gezielten Mitbeten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Christen kämpfen und beten füreinander. Vers 10 bis 14. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, lassen euch grüßen. Was Paulus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird, vom jüdischen Volk, sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Es grüßt euch auch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Aristarch stammt aus Thessalonich. Er war mit Paulus in Ephesus und reist auch mit ihm zusammen nach Jerusalem und ging mit ihm dann entweder nach Rom oder Caesarea, wo immer dieser Brief auch entstanden ist und wo Paulus als Gefangener dorthin gebracht wurde. Er wurde freiwillig Mitgefangener. Das muss man sich mal überlegen. Der hat sich selber ins Gefängnis sozusagen bringen lassen, damit er beim Paulus sein kann, damit er von ihm lernen kann. Auch hier wieder, Paulus hat sich sicher sehr darüber gefreut, dass er jemand hat, der bei ihm ist, aber auch jemand, dem er unterweisen kann, damit die Sache Jesu auch weitergeht, wenn er einmal nicht mehr da ist und nicht mehr kann. Es war wohl damals so, dass sich immer wieder Brüder freiwillig in die Haft begeben haben, mit Paulus geteilt haben, ohne dass sie selbst angeklagt waren. Dann sendet der Markus Grüße, er wird näher vorgestellt als Vetter des Barnabas. Barnabas ist ein Levit aus Zypern, ein Freund oder früherer Freund des Paulus, der mit ihm zusammen in Antiochia gewirkt hat und er war auch auf der ersten Missionsreise dabei. Und der Markus ist der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Ja, nun gab es leider eine Meinungsverschiedenheit zwischen Paulus und Barnabas. Und die war ziemlich heftig über Markus, der ihn, den Paulus verlassen hat auf der ersten Missionsreise. Und das Ergebnis war, dass beide getrennte Wege gegangen sind. Der Paulus ist einen anderen Weg gegangen als der Barnabas. Aber man kann es auch positiv sehen. Dadurch wurde das Evangelium in unterschiedlichen Gegenden bekannt gemacht. Wären die zusammengeblieben, wären sie ja nur gemeinsam in einer Gegend geblieben. Aber da es sie in unterschiedliche Richtungen gegangen sind, konnte das Evangelium auch an mehr Orten erreicht werden. Vielleicht war das sogar der Plan des Heiligen Geistes und Gottes, dass die beiden auseinandergetrieben wurden, damit sie an unterschiedlichen Orten das Evangelium verkündigen. Also wie gesagt, die beiden, Markus und Paulus, hatten offensichtlich Probleme miteinander und wie gesagt, er hat ihn verlassen. Aber nun war offensichtlich alles wieder zwischen den beiden, zwischen Paulus und Markus im grünen Bereich. Die haben wieder zusammengearbeitet und Paulus sagt den Leuten in Kolossä sogar deutlich, sie sollen den Markus willkommen heißen. Sie sollen es ihm nicht nachtragen, meinetwegen, dass er sie verlassen hat, dass er den Paulus verlassen hat. Nein, sie sollen ihn freundlich willkommen heißen. Später fordert übrigens Paulus den Markus noch auf, während seiner letzten Gefangenschaft in Rom zu ihm zu kommen. Und die Geschichte mit dem Markus zeigt, der Paulus ist nicht nachtragend. Der sagt nicht, das kann ich dir nie verzeihen, das verzeihe ich dir nie, dass du so gehandelt hast. Nein, er hat ihm offensichtlich vergeben, sonst hätte er nicht diese schönen Worte über den Markus geschrieben und hätte auch nicht danach verlangt, dass er zu ihm kommt. Es zeigt aber auch etwas von Gott, von Gottes Wesen. Auch Gott ist nicht nachtragend. Ja, wir werden immer einmal fallen, auf die Nase fallen. Und Gott vergibt uns die Sünde und die Sünde ist, heißt an anderer Stelle, versenkt am Meer, wo es am tiefsten ist. Das heißt, die ist nicht mehr da. Und Gott reitet dann nicht darauf rum, du hast mal Sünde begangen und das verzeihe ich dir nie, sondern Gott hat auch und Jesus hat auch mit dem Petrus, der ihn ja Jesus dreimal verleugnet hat, weitergearbeitet. Hat ihm viel Verantwortung sogar gegeben. Hat nicht gesagt, du bist ein Versager, eine Pfeife, mit dir bin ich fertig, hier hast du deine Papiere, du kannst gehen. Nein, er hat ihm sogar wichtiges Amt anvertraut. Und das ist die Sache Jesu. Wenn eine Sache vergeben ist, dann ist sie vergeben und dann wird sie nicht mehr hervorgekramt. Der Verfasser des Markus-Evangeliums, also der Markus, Johannes Markus, gehört zum Grund der Apostel und Propheten, wie Paulus in Epheser 2, Vers 20 schreibt, und auf dem die Christusgemeinde gebaut ist. Und es grüßt auch der Jesus, das ist damals ein Allerweltsname, der hatte den Beinamen Justus, auf Deutsch der Gerechte, klar, Justiz kennen wir ja, ist davon abgeleitet. Und dieser Beiname, den man ihm gegeben hat, ist offensichtlich, oder gehe ich davon aus, ist Programm. Und so war Jesus Justus ein Gerechter. Aristarch, Markus und Jesus Justus, es kommt auch ein wichtiger Satz, sind Mitarbeiter des Apostels aus dem Judentum. Warum war das dem Apostel so wichtig? Die Wendung in Vers 11, die einzigen aus den Juden, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten, das zeigt auch etwas von dem Schmerz des Apostels. Wie ihn seine Volksgenossen im Dienst am Reich Gottes allein gelassen haben. Und Paulus hatte ja, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, unter Anfeindung und Verfolgung seiner Volksgenossen heftig zu leiden. Und das hat ihm wehgetan, dass die so ja, ablehnend waren gegenüber der rettenden Botschaft. Und der Schmerz des Apostel Paulus über die Verstockung der Juden findet in Römer 9, Vers 3 seinen Höhepunkt, wo Paulus sagt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er möchte verflucht und von Gott getrennt zu sein, wünschte sich das, wenn er dadurch seine Volksgenossen, seine geliebten Juden retten könnte. Und Paulus hat das ernst gemeint. Er ruft nämlich Gott zum Zeugen und den Heiligen Geist zum Zeugen, dass es ihm ernst ist mit dieser, weil jeder kann ja sonst sagen, naja, der kann das ja leicht sagen, der weiß ja eh, dass es nicht möglich ist, da kann er leicht solche Sätze raushauen. Nein, er ruft Gott und den Heiligen Geist zum Zeugen an, wie ernst es ihm ist, dass die Juden gerettet werden, seine Volksgenossen dem Fleisch nach. Und da sind ihm natürlich diese drei, das schreibt er ja ausdrücklich, diese drei Männer, diese drei Mitarbeiter vom eigenen Volk zum großen Trost gewesen. Ich habe drei vom Volk, auch wenn viele mich ablehnen. Epaphras grüßt ebenfalls, er kommt aus Kolossä, er ist der geistliche Vater, Leiter oder Pastor der Gemeinde. Paulus gibt ihm das Zeugnis, dass er ein Knecht Jesu Christi ist. Und der Epaphras ist aber noch viel mehr, er ist ein Beter für die Gemeinde. Und Paulus kennt auch die Gebetsanliegen des Epaphras. Ich stelle mir vor, Paulus und Epaphras hatten während ihres Beisammenseins in der Gefangenschaft oft Gebetsgemeinschaft miteinander. Und da wird er laut gebetet, dass der andere das auch hört. Und da wird er oft vernommen haben, wie der Epaphras betet, bittet und kämpft für die Kolosser. Und es wird sogar gesagt, was er an den Gebeten im Einzelnen vorbringt, dass sie feststehen. Dass sie feststehen, in dem Sinn, dass Gott diese Gemeinde festgründen möge und dass sie aller Verführung durch Irrlehrer widerstehen, die gab es nämlich damals, und dass sie standhalten können, dass sie feststehen gegen die listigen Anschläge des Satans, brauchen die Kolosser Standfestigkeit, die allein Jesus geben kann. Er betet weiter, dass sie vollkommen werden im Sinne von zielgerichtet, von zunehmen. Die Gemeinde soll nicht stillstehen, sie soll wachsen, nach außen, aber vor allem auch nach innen, zunehmen in aller Erkenntnis des Glaubens, das heißt die Schrift kennen, die Schrift lesen, sich Gedanken darüber machen, Zusammenhänge erkennen, denn die Gemeinde muss den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Die darf nichts weglassen, alles ist wichtig. Und schließlich, dass sie erfüllt sind von allem, was Gottes Wille ist. Das ist die Bitte um tiefe Glaubensgewissheit. Der Begriff Wille Gottes bezeichnet hier Gottes Heilshandeln in Jesus Christus. Das genügt erstmal völlig. Gott will, dass sie ganz und ungeteilt an Jesus hängen und so gegen alle Verführung zur eigenen Frömmigkeit und Leistung geschützt sind. Christus allein, das ist das Motto des ganzen Kolosserbriefs. Und ein weiteres Zeugnis stellt Paulus dem Epaphras aus. Er setzt sich in der Fürbitte für seine Gemeinde ein. Er lebt für diese Gemeinde und auch die weite Entfernung führt nicht zu aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich bin ja jetzt bei Paulus, was kümmert mich da die Gemeinde? Nein, die Gemeinde liegt ihm schwer am Herzen, sodass der Epaphras hart für die Gemeinde kämpft, betet und da ist. Aber nicht nur für die Kolosser, sondern auch für zwei Nachbargemeinden von Kolossä, auch für die in Laodicea und Hierapolis. Hier haben wir in Epaphras einen Mann der Hingabe, der sich für die Gemeinde in drei verschiedenen Städten im Gebet eingesetzt hat. Und wir brauchen heute, liebe Geschwister, mehr denn je dringend Menschen wie der Epaphras. Menschen, die im Gebet für Gottes Volk ringen und hart für das Reich Gottes arbeiten. Ist hier ein Epaphras unter uns? Bist du so ein Typ von Christ? Wir brauchen deine Gebete. Wir brauchen Gebetskämpfe, die bereit sind, hart für das Reich Gottes zu arbeiten. Beten wir mit, auch an der weltweiten Front der Gemeinde, etwa für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in den islamischen Ländern. Wir hatten in Massenbach einen Bruder, der ist jetzt vor kurzem leider verstorben. Der hat immer, wenn er gebetet hat, auch für die verfolgten Geschwister gebetet. Zum Beispiel in Nordkorea oder in islamischen Staaten, wo sie verfolgt waren. Es kann aber auch für Gemeinde hier sein. Das kann sogar eine evangelische Gemeinde sein. Wir denken etwa an Bremen, an den Bruder Olaf Latzel. Auch für den dürfen wir beten und dürfen im Gebet und Gebetskampf mit einstehen, der vieles zu leiden hat, was uns vielleicht auch noch bevorsteht. Und auch der Lukas grüßt. Er ist ja der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte. Paulus steht in engster Verbindung mit der Geschichte des irdischen Jesus. Und da hat er ja natürlich von Lukas viele Informationen sicher bekommen. Und auch von Markus. Zwei Evangelisten gehören zu den engsten Mitarbeitern des Paulus. Lukas wird noch näher vorgestellt. Er ist Arzt und war wahrscheinlich auch dem Paulus, der ja in seinem Alter sicherlich auch unter manchen körperlichen Beschwerden gelitten hat, eine große Hilfe. Und die Beifügung, der Geliebte, das zeigt auch das herzliche Verhältnis, das Paulus hatte zu dem dritten Evangelist. Und noch ein weiterer lässt grüßen, ein Mitarbeiter namens Demas. Was fällt euch auf bei Demas? Da steht nichts mehr dabei. Bei allen anderen steht irgendwas dabei, aber bei Demas steht nichts mehr dabei. Er erscheint in unserem Text ohne jede Kennzeichnung. Kein Lob, keine Ermahnung. Alle anderen Brüder, die in unserem Text erwähnt werden, haben eine Kennzeichnung. Und Demas erscheint hier, ja, was möchte ich sagen, als Mann ohne Gesicht. Bemerkt der Apostel hier schon die drohende Abwärtsentwicklung dieses Mannes? Von ihm heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 10, dass er Paulus verlassen und die Welt lieb gewonnen hat. Was heißt denn das, die Welt lieb zu gewinnen oder zu lieben? In 1. Johannes 2, Vers 5 lesen wir, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Das bedeutet also, wenn Demas die Welt lieb gewonnen hat, dann hat die Liebe zum Vater keinen Raum mehr in seinem Leben. Damit gehört er zum Friedhof der Gestrandeten, in die Reihe jener, die in die Fallstricke des Teufels geraten sind. Vor ein paar Wochen hat er auch der liebe Bruder Jakob Czarnke über diesen Text gepredigt. Und genauso wie er will ich es jetzt auch halten. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ob Christen verloren gehen können oder ob sie nicht verloren gehen können. Das lasse ich mal offen. Ich stelle mir den Demas so vor. Er ist ein Mann ohne geistliche Prägung. Er öffnet sich dem Zeitgeist und hat dadurch das Evangelium verwässert. Die Verkündigung und das missionarische Programm von Paulus ist ihm zu geistlich, zu sehr nach oben ausgerichtet, zu streng und sicher, betont Paulus auch nach Ansicht des Demas das Ärgernis des Kreuzes viel zu stark. Demas hat irgendwann Jesus nach Paulus den Rücken zugekehrt und Demas ist deshalb auch eine Warnung an uns alle. John MacArthur schreibt dazu, zu diesem Vers: Jesus hatte seinen Judas und Paulus hatte seinen Demas. Sogar die zwei größten christlichen Leiter, die die Welt je gekannt hat, hatten Mitarbeiter, die sie im Stich ließen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Christen grüßen einander. Das sind die Verse 15 bis 18. Grüßt, also die Gemeinde Kolossä, grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten: Vernachlässige deinen Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Also insgesamt grüßen drei Judenchristen und drei Heidenchristen. Die Einheit der weltweiten Gemeinde ist darin abgebildet. Und grüßen ist mehr als Höflichkeit, wir zeigen einander die geistliche Liebe. Auch die Gemeinden sollen untereinander im Gruß, im Segenswunsch verbunden sein. Viel wichtiger als jede organisatorische Einheit ist die Einheit in der Liebe, die Einheit im Geist, die Einheit in der Wahrheit, sichtbar im Gruß. Aber der Apostel sendet nicht nur Grüße in seinem Brief, Er bittet auch die Kolosser, die Brüder in Laodicea zu grüßen. Beide Gemeinden sind nahe beieinander. Ich habe es mal versucht nachzumessen, so Luftlinie vielleicht 15 Kilometer. Und das gegenseitige Grüßen soll die Gemeinschaft festigen und stärken. Auch Nympha und die Hausgemeinde wird gegrüßt. Schon damals gab es offensichtlich Hausgemeinden und Ortsgemeinden. Auch Philemon hatte eine Hausgemeinde in Kolossäe. Und es ist aber wichtig, wenn es solche Hausgemeinden gibt, neben der Gesamtgemeinde, dass, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe selbst viele, viele Jahre Erfahrung, dass die Hauskreise kein Eigenleben führen, sondern dass sie sich eingliedern in die Gesamtgemeinde. Nicht sich gegen die Gemeinde stellen oder Dinge sagen, die sich gegen die Gemeinde richtet, das ist nicht gut. Sondern da muss eine Einheit da sein. Die Gemeinde Massenbach hat, weiß nicht, über 10 Hauskreise, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, wahrscheinlich sind es noch wesentlich mehr. Und da ist es wichtig, dass sie trotzdem in der Einheit, und die sind sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich strukturiert, unterschiedliche Leute und vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, aber da ist es wichtig, dass die Gemeinschaft gepflegt wird in der Gesamtgemeinde und dass es da nicht eine Gemeinde irgendwie aus oder ein Hauskreis ausbricht aus der Gesamtgemeinde. Wir erfahren weiter, dass Paulus 2 Briefe geschrieben hat, einen in Kolossäe und einen, der uns nicht erhalten ist, nach Laodicea. Beide Gemeinden standen wohl in einer ähnlichen Situation, etwa Verführung durch Irrlehrer, sodass es sinnvoll war, den jeweiligen Apostelbrief auch auszutauschen. Gleichzeitig nimmt er aber auch jede Gemeinde ganz ernst und schreibt deshalb 2 Briefe. Solch ein Apostelbrief war zur öffentlichen Verlesung in der Gemeindeversammlung bestimmt und wurde oft weitergereicht. Was denkt ihr, wenn ihr der Gemeinde den Namen Laodicea liest? Natürlich an die Offenbarung und an das Sendschreiben und darum, dass die Gemeinde, ich sage es mal sehr vorsichtig, nicht gerade positiv wegkommt im Sendschreiben, sondern im Gegenteil, es wird fast ein vernichtendes Urteil gefällt. Die Gemeinde, die lau ist, die träge ist. Die Gemeinde, ja, wo wahrscheinlich Richtiges und Falsches zusammengekommen ist. Und eine Gemeinde, die, glaube man darf so deutlich sagen, die Jesus ankotzt. Ich will dich ausspeien aus meinem Mund, sagt Jesus über die Gemeinde. Heilsgeschichtlich gesehen ist das die Gemeinde der Endzeit, wo Falsches und Richtiges miteinander vermischt werden, die verweltlicht wird, verwässert wird, die lau ist und so weiter. Da stehen wir heute an der Übergangszeit zwischen der gläubigen Gemeinde Philadelphia, die aber nur noch eine kleine Kraft hat, und der Gemeinde in Laodicea, der verweltlichen Gemeinde, die Jesus, wie ich vorhin sagte, ankotzt. Also, ich wüsste nur zu gern, was der Paulus den Laodiceern geschrieben hat. Das wird mich wirklich brennend interessieren. Hat er schon damals bemerkt, dass die 30 Jahre später dort sind, wo sie offensichtlich bei der Offenbarung angekommen sind? Ich weiß es nicht, da wir den Brief nicht haben, aber ich hätte ihn doch zu gern gelesen, wenn er wenigstens erhalten worden wäre, auch wenn er nicht in die Bibel aufgenommen worden wäre. Wenn er erhalten worden wäre, könnte man lesen, was der Apostel der Gemeinde geschrieben hat, aber so wissen wir es nicht, leider. Als letzter in der Grußliste erscheint der Archippus. Na, das war schon zu weit. Erscheint der Archippus. Er ist für mich jedenfalls der Prototyp jener Mitarbeiter, die im Dienst Jesu müde geworden sind. Da ist er nicht allein. Warum? Vielleicht wegen scheinbarer Erfolglosigkeit oder er hat unter Nichtbeachtung, unter Widerständen, unter Anfeindungen gelitten. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist. Auf jeden Fall nimmt sich Paulus die Zeit, ihn besonders zu ermahnen, aber auch zu ermutigen, das Werk, das er im Herrn empfangen hat, zu vollenden. Echte Freunde sagen sich auch mal ehrlich die Meinung und kehren die unangenehmen Dinge nicht unter den Teppich. Und so sagt Paulus dem Archippus, beende das, was du im Herrn begonnen hast. Und ich kann mich als Person auch sehr gut wiederfinden in dem Archipus. Ich war viele Jahre in Massenbach in der Leitung tätig, war Gemeindeleiter und Ältester. Und ich habe da auch nicht nur Positives erfahren, sondern natürlich auch Negatives. Und natürlich, Kritik ist immer notwendig und es gibt auch viel konstruktive Kritik. Es gibt aber auch Kritik, die völlig unberechtigt ist, die ich auch erfahren habe, die dich nur runterzieht. Und ich war auch schon öfters mal kurz davor, ja, ich sag's mal richtig schwäbisch, ein Bettel hinzuwerfen, weil mich gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich setze mich hier rein, dann kann ich den kritisieren, der vorne steht. Also ihr Lieben, das ist nicht immer ein einfacher Dienst, ein leitendes Amt in der Gemeinde zu haben. Man hat mit viel Widerständen und Anfechtungen zu kämpfen und da kann man leicht müde werden. Also ich verstehe den Archippus, ich verstehe aber auch den Paulus, dass er ihn ermahnt, bleib treu, du hast es im Herrn empfangen. Und das habe ich mir auch damals immer gesagt, das war das Einzige, was mir mich gehalten hat. Ich stehe nicht hier in diesem Amt, weil ich das möchte ich nämlich gar nicht, sondern weil mich der Herr hingestellt hat. Und vollende auch dieses Werk, solange du gebraucht wirst. Und auch der Paulus bügelt jetzt den Archippus nicht zusammen, sondern das Grußwort an ihn ist eine Ermutigung, die Hoffnung nicht wegzuwerfen, im Dienst von Jesus fortzufahren. Und das gilt für alle Geschwister, die in der Leitung stehen, die so ein Amt haben, die müde geworden sind oder resigniert haben, bis heute. Vollende das Werk im Herrn. Du bist nicht hier, du hast dieses Amt nicht, weil es dir gefällt, sondern du hast dieses Amt, weil du es von Jesus übertragen hast, weil Jesus etwas durch dich bewirken möchte. Bis jetzt hat Paulus seinen Brief einem Schreiber, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar der Epaphras, diktiert. Jetzt greift er selbst zum Stift, er unterschreibt eigenhändig. Das war ein Schutz vor Fälschungen. Es ist aber auch eine persönliche Note, wenn Paulus das Schlusswort mit eigener Hand schreibt. Mit einer Bitte und einem Zuspruch schließt er diesen Brief, gedenkt meiner Fesseln und damit bittet er die Kolosser um das Mittragen in seiner Lage als Gefangener. Gedenkt meiner Fesseln. Paulus hat für Christus und das Evangelium gelitten. Und Paulus war kein Übermensch. Auch er braucht Zuspruch und Gebet. Er fordert die Kolosser auf, sich an seine Ketten zu erinnern. Das heißt doch, betet für mich, tritt für mich ein, macht Fürbitte seiner Brüder und Schwestern, die braucht er. Und er beendet den Brief mit ähnlichen Worten, wie er ihn begonnen hat. Die Gnade sei mit euch. Ohne die Gnade können wir einpacken. Und was lernen wir? Am Ende dieses Briefes, als Nachfolger Jesu sind wir keine Einzelkämpfer. Wenn es darum geht, Gottes Reich zu bauen und das Evangelium der verlorenen Welt zu bringen. Wir werden gewarnt, nicht wie Demas zu sein, sondern hart zu kämpfen wie der Epaphras, dran zu bleiben und aber auch nicht müde zu werden wie der Archippus. Die Liste von treuen Dienern Gottes sollte uns herausfordern, uns zur Ehre Gottes in der Gemeinde einzubringen und das zu tun, was Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 2 fordert. Und da steht, verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein, ob es erwünscht ist oder nicht. Meistens ist es ja nicht erwünscht. Tritt dafür ein, ob es erwünscht ist oder nicht. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten und stehen dazu auf. Jesus Christus, du bist groß und wunderbar und so dürfen wir auch heute Morgen vor dein heiliges Angesicht kommen und dir danken dafür, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Brüder und Schwestern haben, die an uns denken, die mitbeten, die mitkämpfen und denen wir auch mal Dinge anvertrauen können, die wir sonst nicht sagen. Jesus Christus, du hast uns nicht als Einzelkämpfer in diese Welt geschickt, sondern in die Gemeinschaft, in das Team mit anderen Geschwistern. Schenk's aber auch, dass wir das annehmen, dass wir nicht denken, wir brauchen es nicht. Nein, Herr Jesus, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Fürbitte, wir brauchen Mitbeten, wir brauchen Mitleiden. Schenk's, dass uns das immer wieder bewusst ist, dass das Beispiel des Paulus auch hier in uns wirkt. Und so bitte ich dich nun auch für die kommende Woche, da wo du uns hingestellt hast, im Beruf, in der Nachbarschaft, schenkst, dass wir Zeugnis von dir geben. Zeugnis durch unseren Lebenswandel, weil das unser Leben ja auch predigt, aber auch Zeugnis mit Worten. Gib uns da die richtigen Worte, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Und so bitte ich dich nun auch für die Gemeinde in Riedlingen. Herr, wir wissen, was sie durchmachen muss, wie es ihr geht, wie sie behandelt wird, auch vom Staat. Jesus Christus, du bist der Herr der Gemeinde und du wirst alles wohl machen und zum guten Ende führen. Darauf vertrauen wir, auch wenn wir es nicht immer erkennen. Darauf vertrauen wir, dass am Ende deine Wege gute Wege sein können. Und so segne uns nun auch diesen Sonntag und setze uns zum Segen. Amen.
Wir heben uns gemeinsam auf zum Gebet des Herrn, wie der Herr uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.